Wie wir ja alle begriffen haben, leben wir in der Tat in einer Zeit, in der vieles sehr schnell geschieht, manches fast unerwartet und für die meisten unbegreiflich schnell. Zunächst möchte ich doch ganz kurz auf die einmalig gesegnete Israelreise zu sprechen kommen, nur mit wenigen Sätzen. Es war das 9. Mal für mich im Lande Israel, doch was ich diesmal sah, hat mich überwältigt. So grün habe ich das Land noch nie gesehen. Ich war zum ersten Mal dort im Jahre 1964, als die Stadt noch geteilt und man von Jordanien durch das Mandelbaumtor zu gehen hatte. Und im Laufe der Jahre habe ich beobachtet, wie alles doch Fortschritte macht. Aber das, was wir alle diesmal gesehen haben, hat uns wirklich überwältigt. Gott hat sein Volk nicht nur zurückgebracht, er segnet das Land, das er ihnen verheißen hatte, durch Abraham, Isaak und Jakob, in das er sein Volk unter Josua führte und dann allerdings zerstreuen musste und es wieder sammelt von den Enden der Erde. Wir sind froh darüber, dass das natürliche Volk Gottes, sein ursprüngliches Bundesvolk, in das Land der Verheißung, in das Land der Väter zurückgekehrt ist. Genauso dankbar sind wir dafür, dass wir als das neutestamentliche Bundesvolk in die Verheißungen Gottes eingehen dürfen und zum Glauben unserer Väter zurückkehren durften aus Gnaden. Es ist in der Tat ein großes Vorrecht, das der Herr uns geschenkt hat. Ich möchte nur kurz den letzten Abend erwähnen, das Zeugnis unseres geliebten Bruders Schumachers. Wir alle kennen ihn seit vielen Jahren. Ich erinnere mich an den Tag, an dem es geschah. Er hatte epileptische Anfälle. Er fiel hierhin und dorthin, wie er selbst bezeugte, mit Schaum vor dem Mund. Aber dann kam der Tag, an dem er einfach sagte, Bruder Frank, bete für mich. Ich glaube, dass Gott mich heilt. Es war ein einfaches Gebet, aber Gott hat's erhört. Er kann hier aufstehen, er sitzt in der ersten Reihe und bezeugen, dass er seit dem Tage, wie lange ist es her? Vielleicht 15, 16 Jahre, hat er keinen einzigen Anfall mehr gehabt. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Es kommt aber darauf an, dass wir die rechte Einstellung Gott gegenüber haben und wenn wir erwarten, dass Gott irgendjemanden gebrauchen soll, dann müssen wir auch zu ihm die rechte Einstellung in unserem Herzen haben. Und dann kann Gott nicht anders als sein Wort bestätigen und tun, was er verheißen hat. Ich bin sehr tief bewegt, das mag man mir nicht ganz ansehen, weil ich mich versuche, soweit es geht, immer unter Kontrolle zu halten. Aber speziell die Dinge, die jetzt auf politischem und geistlichem Gebiet hier in Mitteleuropa hauptsächlich vor sich gehen, haben uns ja alle irgendwie am Rande berührt. Wir haben Kenntnis davon erhalten. Wir wissen um die Dinge, die Bruder Branham 1933 in Visionen gesehen hat, von der voraussagte, welch eine Entwicklung der Verlauf der Menschheitsgeschichte nehmen würde. Er sprach von Mussolini, von seinem Einfall in Abessinien. Er sprach von dem Zweiten Weltkrieg, nannte Hitler bei Namen, hat manches gesagt, unter anderem, dass der Faschismus und der Nationalsozialismus im Kommunismus münden würden und dass dann der Zeitpunkt käme, wo dieser Kommunismus oder was von ihm angesteckt sei, im Katholizismus schlussendlich gebettet werden würde. Und wisst ihr, was er als Merkmal dazu sagte? Ich werde es euch gleich vorlesen und werde es euch auch hören lassen. Er hat in der Tat das Merkmal dafür gegeben, indem er sagte, ich lese es, ich kann es in Deutsch und Englisch lesen, es war ein nationaler Belehrungsregen, der Kommunismus wurde in jeder Nation unter die Menschen gesät, es fand eine Erweckung Roms statt. Wisst ihr, was geschieht? Wenn sie den Westteil beziehungsweise den Ostteil Berlins zurückgeben, das bringt den Kommunismus zum Schluss oder beendet ihn oder bringt ihn zu Fall. Das bringt das Römische Reich ganz genau in den Stand, in dem es in den Tagen Jesu war. Gewiss tut es das. Es ist perfekt. Gesagt, gesprochen am 19. März 1962. In der vergangenen Woche rief mich ein Bruder an und fragte, ob Bruder Branham über dieses wichtige Ereignis etwas gesagt hat. Und er fragte speziell über den Abriss der Mauer. Ich sagte, ich kann mich daran nicht erinnern. Aber es ließ mich einfach nicht in Ruhe, weil ich wusste, dass er etwas gesagt hatte über Kennedy und Berlin und so weiter. Und wenn ich etwas suche, dann lässt es mich nicht in Ruhe, es sei denn, ich hab's gefunden. Und jetzt, am Donnerstag, kurz vor Mitternacht, hab ich's auf dieser Predigt gefunden, in Englisch End Time Seed Sign, in Deutsch Endzeit Saatzeichen. Bruder Branham sprach darüber, dass alle säen, Baptisten säen, Methodisten säen, alle Ismen säen, Kommunismus, alle säen, alle säen. Er sprach vom Früh- und Spätregen, hat gesagt, der Frühregen ist in der Zeit der Saat, der Spätregen in der Zeit der Ernte, hat einiges ausgeführt auf dem Band. Aber hört doch jetzt mal selber, so viel Englisch kann ja jeder Schweizer und jeder zweite Deutsche und alle anderen auch, dass ihr sicherlich mitverstehen und hören werdet.
Look at Oral Roberts and the Pentecostals. There's been a teaching rain gone forth. There's been a national teaching rain. Communism sowed amongst the people, every nation. There's been a Roman revival. You know what happens? If they give the western part or the eastern part of Berlin back, that puts communism, the Roman Empire, just exactly in the old circle it was in the time of Jesus. Certainly it does. Perfectly.
Ich werde vielleicht noch mehr davon berichten oder übersetzen. Aber ich bitte euch wirklich zu begreifen, Bruder Branham, als ein einfacher Mann. Ich weiß nicht, inwieweit er Europa überhaupt geografisch einteilen konnte. Ich weiß so viel, als Bruder Green zum ersten Mal nach Europa kam, wusste er in der Tat nicht, wo Belgien und Holland liegt. Es war ein wenig, ihr wisst ja, Amerika ist groß genug. Und wer die 51 Staaten kennt, der kennt ja fast die gesamte amerikanische Welt. Aber dieser Mann hat in einem so kurzen Satz gesagt, was für uns gerade jetzt von allergrößter Bedeutung ist. Wir haben politisch mitbekommen, wie der Nationalsozialismus und der Faschismus alles ihr Ende gefunden haben. Und wir haben auch mitbekommen, welche Fortschritte der Kommunismus gemacht hat. Ich habe es gerade vor gut 14 Tagen gelesen. Man stellt den Anspruch, dass über 700 Millionen Kommunisten sind. Und innerhalb der kurzen Zeit des Wechsels in Osteuropa haben über 80 Millionen ihren Austritt schon erklärt. Und der Rest wird es noch tun. Alles mündet im Katholizismus, denn so ist das letzte Bild der Bibel für die Endzeit in dem unfehlbaren Worte Gottes dargelegt und dargestellt worden. Wir könnten auf vieles eingehen. Bruder Duttler gab mir einen Zeitungsausschnitt, entschuldigt, wenn wir ein bisschen politisch werden, aber viele kennen ja die Schweizer Zeitungen. Hier wird unser Herr Kohl mit dem Mann in Warschau abgebildet, aber wo drunter? Unter einem Marienbild. Und ihr wisst, Maria ist ja bekanntlich gekrönt mit 12 Sternen. Unter diesem Bild lassen sich die Politiker fotografieren. Und ihr wisst, die Europaflagge hat genau dasselbe Bild mit den 12 Sternen, mit denen die Bildnisse der Maria direkt im Mittelalter vor Ausbruch der Reformation schon als Sinnbild verwendet worden ist. Bitte achtet darauf. Während all den 400 und mehr Jahren hat sich nichts in dieser Hinsicht bewegt. Der erste Papst, der ein Ausland, das nennenswert gewesen wäre, besuchte, war 1964, als er nach Israel reiste. Alle anderen blieben, wo sie waren, es sei denn, sie wurden vertrieben. Und dieser jetzige, der fährt in alle Welt. Wer nicht zu ihm kommt, zu denen geht er. Ist so oder ist es nicht so? Und er verführt den ganzen Erdkreis. Hat nicht Bruder Branham 1933 diese Entwicklung gesehen? Er sah ein schönes Weib, Weibgemeinde. Offenbarung 12, ein Weib von der Sonne überkleidet, 12 Sterne über ihrem Haupt, die wahre Gemeinde. Offenbarung 17, ein Weib als Hure, die auf dem Tier reitet. Nun kränkt es mich über alle Maßen, dass das Weib die Hure von Offenbarung 17, das Symbol der wahren Gemeinde von Offenbarung 12 mit den 12 Sternen genommen hat. Das ist doch der Betrug. Begreift ihr, was hier gesagt wird? Begreift ihr die Raffinesse, mit der umgegangen wird? Es muss gesagt werden, ob ihr das heute versteht oder nicht. Die Menschen und speziell alle religiösen Führer haben von dem Wein der Buhlerei Roms getrunken und sind trunken geworden und haben den Verstand verloren, was die geistlichen Dinge betrifft. So steht's in Jeremia 51 und in vielen anderen Stellen der Heiligen Schrift. Am letzten Donnerstag habe ich meiner Tante, die einzige Tante, die ich noch hatte, die mit 83 Jahren heimging, ihr letztes Geleit gegeben. Ich habe oft mit ihr gebetet, aber sie war in der Baptistengemeinde. Und ich bin erschrocken. Ich habe es früher aus der evangelischen Kirche gekannt, dass der Pastor mit einem langen Talar, mit seinen zwei schönen weißen Schleifen nach vorne kommt und dann auch seine Litanei beginnt, wie es ja römisch so gemacht wird. Und siehe da, dieser Mann kommt mit seinem Handkoffer, da drin der weiße Talar mit den beiden Schleifen. Und er kommt und beginnt sein Tralala, genau wie all die anderen. Mich hat es innerlich so bewegt. Ich kenne diese Gemeinden doch und ich urteile nicht. Es schmerzt mich, weil alle den breiten Weg ins Verderben gehen und viele wahre Gotteskinder, teure Brüder und Schwestern sehnen sich nach dem wahren Wort Gottes. Und die Führer, die geistlichen Führer, sind selber verblendet. Der Herr hat mir dann doch die Möglichkeit geschenkt, ein Zeugnis zu geben, ein Wort zu bringen. Ich konnte nicht anders. Wenn ich nicht aufgerufen werde, dann folge ich dem Ruf Gottes von allein. Dann brauche ich keinen, der dann plötzlich sagt, so jetzt wird noch jemand sprechen. Dann sage ich einfach, ich habe ein Wort zu bringen und dann wird's gebracht. Ich würde auf ein Ja dann nicht mehr warten. Ich würde es einfach bringen. Der Pastor saß mit unter den Zuhörern. Es musste gesagt werden, auch wenn's eine Beerdigung ist. Ihr Lieben, vielleicht habe ich schon genug gesagt, was die jetzige Entwicklung betrifft, vielleicht noch nicht. Man kann nicht genug warnen um die Dinge, die so geschmückt, aber verführerisch sind, anzuprangern, den Schleier hinwegzuziehen, um der Menschheit die Möglichkeit der Entscheidung zu geben und auch der Unterscheidung. Denn wie sollen sie wissen, ohne dass es ihnen jemand gesagt hat? Ihr habt es doch selbst in der Schweiz erlebt. Zuerst ging der schöne 100-Franken-Schein mit St. Martin und dem Gewand, das ihr schön trennte, flöten. Und jetzt habt ihr den 100-Mark-Schein mit der römischen Kirche da drauf. Wem ist aufgefallen, was dahinter steckt? Und dann ging's weiter. Und schon waren die Jesuiten durch Volksentscheid wieder willkommen im Lande. Und habt ihr es jetzt gelesen? Eure Delegation, die ja nur eine Informationsreise in den Vatikan machte, kam dann zurück, hat Kardinal Ratzinger nicht dort getroffen, aber er kam dann hierher und hat die Delegation hier in der Schweiz getroffen. Ihr Lieben, nicht nur andere Länder, alle Völker Europas und dann auch der Rest werden mit einbezogen in diese Verführung, die so elegant, so religiös geschmückt ist, dass nur diejenigen, die durch göttliche Offenbarung und durch die Belehrung des prophetischen Wortes unterscheiden können werden. Alle anderen werden sagen, das ist die große Sache, auf die wir schon lange gewartet haben. Erinnert euch an das Wort, Matthäus 24, das Bruder Brenham oft erwähnt hat. In dieser Predigt spricht er von Du Plessis, der die Pfingstleute betrogen und verführt hat, in den Vatikan ging und wollte, dass sie alle geistgetauft werden. Wir glauben an die Geistestaufe. Und was wünschten wir mehr, als dass das göttliche Feuer schon brennete? Aber möge doch die wahre Geistestaufe über den wahren göttlichen Samen kommen, um das in uns gepflanzte Wort zum Leben zu bringen. Denn darum geht es doch. Der geistliche Regen kommt doch um das Wort, die Saat. Darum geht es eigentlich in dieser Predigt, um die Saat einfach zum Keimen, zum Leben zu bringen. Brüder haben mir verschiedene Artikel nach vorne gebracht über Erdbeben in Kalifornien, über all die verschiedenen Dinge, die Menschen nicht mehr erklären können. Heute Frost und Schnee, morgen Hitze, einmal schön ruhig, einmal Tornados. Man weiß doch heute nicht mehr, was demnächst noch kommt. In jeder Weise. Wir alle, die wir durch die Gnade Gottes informiert worden sind über die Dinge, die zur Endzeit und ihrer Entwicklung gehören, haben nun die Übersicht, und ich wage zu sagen, wer die Botschaft, die Gott sandte, nicht glaubt und in sich aufnimmt und durch den Geist erleuchtet wird, der fällt auf den frommen Betrug herein. Niemand bilde sich ein, dass er von selber die Dinge managen kann. Die Dinge werden dich managen. Wenn du nicht das Wort, das Gott durch seinen Propheten gebracht hat, annimmst und es durch denselben Geist in dir zur Offenbarung werden lässt. Es gibt Menschen, die einfach sagen, ja, das können doch nicht nur wir sein. Wo bleiben denn all die anderen? Vielleicht dazu ein klärendes Wort. Ich glaube überhaupt nicht daran, dass wir es nur sein können. Aber ich glaube daran, dass wir es im Moment schon sind. Versteht ihr das? Und dass viele andere noch hinzukommen werden. Und niemand kann von mir erwarten, dass ich mir einen schwarzen Talar mit zwei weißen Schleifen anziehe, um dann, wenn jemand stirbt, die Beerdigung zu halten. Um wenn jemand heiratet, die Trauung zu halten. Um vielleicht mal irgendwo zum Kaffeeklatsch zu kommen. Von mir muss jeder erwarten können, dass ich das von Gott geoffenbarte Wort, das uns durch Bruder Brenham überliefert worden ist, wie es allen Propheten und Aposteln kundgetan wurde, dass ich es weitergebe, denn dazu hat Gott mich bestimmt. Beerdigen können viele mit weißem und schwarzem Talar und trauen auch und so weiter. Nein, es überwältigt mich über alle Maßen. Ich sehe nämlich, dass einer der sieben Köpfe, wie es die Offenbarung schreibt, der zum Tode verwundet wurde, er lebte wieder und die Todeswunde heilte und die ganze Welt staunte darüber. Hier Zentraleuropa. Und ich möchte keineswegs sprachliche Grenzen ziehen, geschweige nationale Grenzen ziehen. Aber ihr könnt von dem äußersten Norden dieses Kontinents, alles wurde protestantisch, vom Geist Gottes überwältigt, durch den Teil Deutschlands über die Schweiz und Österreich, bis genau nach Genf und nach Graz. Beide Städte wurden Hochburgen der Reformation. Die Gegenreformation in der Schweiz hat Zwingli mit den Zürichern bekämpft, hat gesiegt, Gott sei Dank dafür. In Österreich gelang es nicht, Da sind die letzten 30.000 aus dem Salzburger Land geflohen, weil ihres Bleibens nicht länger im Lande war. Jetzt merken wir etwas, und ich bitte darauf zu achten. Es ist ja die Vollendung dessen, was Gott damals begonnen hat. Und vielleicht, wenn jemand national denkt, lasst mich kurz erwähnen, Irenäus, ein Mann Gottes, wohnhaft in Lyon, Frankreich. Andere Männer wohnten in anderen Ländern. Gott nimmt, wen und wann er will. Er entscheidet und sonst keiner. Aber gerade von dem Punkt, an dem die 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg genagelt wurden und der Reformation kein Stopp mehr gemacht werden konnte, gerade da, ein paar Kilometer daneben, ging die Trennungslinie seit dem Kriege. Nun haben wir die Freiheit bekommen, und was in den nächsten Wochen und Monaten geschieht, kann heute von uns noch keiner begreifen. Aber Weihnachten feiern wir, so Gott will, alle wieder zusammen. Und manches wird in der Tat anders geworden sein. Kommen wir zurück auf das, was Bruder Branham in diesem Statement sagte. Er spricht von dem Regen der Belehrung. Alles hat die Lehre ausgestreut. Sozialismus, Kommunismus, alles. Alles, er nennt Billy Graham, Oral Roberts. Er nennt die verschiedensten Gemeinden. Alle haben ihre Belehrung in alle Welt, in alle Völker hinausgetragen. In der gleichen Predigt sagt er, auch das wahre Wort ist gesät worden. Und wenn der Spätregen kommt, wird der Keim, der in diesem Worte ist, der Lebenskeim, hervorkommen. Und die Braut Jesu Christi wird als der Leib des Herrn wieder dastehen, wie sie am Anfang dastand. Dank sei Gott dafür. Nicht nur all die anderen Dinge sind gesät worden, auch das wahre Wort Gottes ist gesät worden. Er spricht von nationalen Belehrungsregen, vom Kommunismus und dann von der Erweckung Roms. Wollen wir darauf nicht näher eingehen? Manche könnten fast meinen, es sei mein Steckenpferd. Ich entschuldige mich dafür überhaupt nicht. Wenn ich die Offenbarung Jesu Christi habe, dann muss ich andererseits auch die Offenbarung haben, wer der Antichrist ist. Das eine offenbart das andere. Da gibt's kein Versteckspielen mehr. Ich möchte das noch einmal lesen. Ihr wisst, was geschieht, wenn sie den Westteil beziehungsweise den Ostteil Berlins zurückgeben. Das erledigt den Kommunismus. Das bringt das Römische Reich ganz genau in den Stand, in dem es in den Tagen Jesu war. Habt ihr das Buch gelesen? Das traditionelle Christentum? Was habe ich darin ausgeführt? Welches Reich ist das letzte Weltreich? Das Römische Reich. Daniel sah nur vier Tiere. Er sah nur vier Weltreiche. Man könnte heute fragen, warum in der Zeit des Zweiten Weltkrieges die ganze Geschichte Drittes Reich genannt wurde. Bald kann man fragen, wie schnell wird es jetzt als Viertes Reich bezeichnet werden? Ihr Lieben, ich sag euch, dass ich überwältigt bin. Speziell darüber, dass Bruder Branham als Prophet Gottes uns am 19. März 1962 schon gesagt hat, wenn der andere Teil Berlins, wenn die Vereinigung kommt, dann ist der Kommunismus erledigt und Rom übernimmt alles. Die römischen Verträge, alles, alles, alle Wege führen dorthin. Aber ein Weg führt heraus. Und dieser eine Weg ist Jesus Christus, unser Herr und Erlöser. Wir haben die Aufgabe, die Menschheit zu warnen, und kostet es unser Leben, dann sollen andere für ewig gerettet werden. Denn man kann uns nur das zeitliche Leben nehmen. Und das endet ja ohnehin irgendwann in Kürze. Ob es ein paar Tage früher endet oder später, spielt doch gar keine Rolle mehr. Vielleicht auch hier eine kleine Korrektur. Manche von euch haben von dem Erlebnis gehört, das der Herr mir schenkte, als ich seinerzeit am 31. Dezember 1980 bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert wurde und nichts weiß, dass ich eingeliefert wurde, weil ich im Sterben war und nicht mehr reden konnte, es war, alle Kraft war von mir gegangen. Und als man mich abschob, um zu sterben, ein Vorhang rechts und einer links, und neben mir war ein Mann, der den Todeskampf ausgefochten hat. Und ich wusste ja, wie viel die Uhr geschlagen hatte. Professor Becker und wer sie alle waren, hören konnte ich ja noch. Die Ohren funktionierten. Ich hörte oft genug das Wort oder den Satz zu spät. Aber als ich dann aus dem Leibe genommen wurde, unter den freien Himmel, herrlichen blauen Himmel, und dann die weiß gekleidete Schar sah und mit ihr hinaufgenommen wurde, nicht wie eine Rakete, majestätisch, majestätisch hinauf, immer höher und höher hinauf. Und weil ich dieses Erlebnis schon mal hier und da erwähnte, sind einige zu dem Schluss gekommen, dass ich unbedingt am Leben bleiben muss bis zur Wiederkunft des Herrn. Aber ich bitte euch darum, das nicht so zu sehen, und zwar aus folgendem Grunde. An der Entrückung werden ja alle teilhaben, auch alle, die schon uns vorausgegangen sind. Denn die in Christo Entschlafenen werden zuerst auferstehen. Und dann werden wir, die wir leben und übrig bleiben, verwandelt werden und gemeinsam entrückt werden. Also, wer daraus schließt, dass ich unbedingt am Leben bleiben müsste, ich sag's nur deswegen, eines Tages könnte mich der Märtyrertod erreichen. Und dann könnte es passieren, dass ich sage, ja, der Bruder Frank hat das und das gesehen. Der Bruder Frank hat nicht gesagt, dass er am Leben bleibt bis zum Kommen des Herrn. Der Bruder Frank hat nur das Erlebnis wiedergegeben, dass er an der Entrückung teilnahm und in der ersten Reihe war. Das ist die Wahrheit vor dem allmächtigen Gott. Also bitte achtet genau darauf, denn wie eben schon erwähnt, es könnte wirklich passieren, dass ich den Märtyrertod sterben darf. Und dann was? Ja, wir haben gedacht, bei Johannes war es ähnlich. Und sie sagten, er wird nicht sterben. Und er hat nicht gesagt, er wird nicht sterben. Er sagte, wenn ich will. Ja? Und schon kam etwas auf, das nicht gut war. Bitte, lasst uns in allen Dingen richtig denken und handeln, immer in den Schranken des Wortes. Dann werden wir uns selber und andere vor mancher Enttäuschung bewahren. Lasst mich noch kurz einige Schriftstellen lesen. Ich liebe Gottes Wort von Herzen. Himmel und Erde werden vergehen, aber dieses Wort bleibt in Ewigkeit. In Hesekiel Kapitel 2, von Vers 8 bis Hesekiel 3, Vers 3, möchte ich lesen. Hesekiel 2 von Vers 8. Du aber, Menschensohn, höre, was ich dir sage. Sei du nicht widerspenstig, wie das widerspenstige Geschlecht. Öffne deinen Mund und iss, was ich dir jetzt gebe. Als ich nun hinblickte, sah ich eine Hand, die sich mir entgegenstreckte, und in ihr befand sich eine Schriftrolle. Er breitete sie vor mir aus, und sie war auf der Vorderseite und auf der Rückseite beschrieben. Und zwar standen Klagen, Seufzer und Wehe auf ihr geschrieben. Dann sagte er zu mir: Menschensohn, iss, was du da vor dir siehst, iss diese Schriftrolle und gehe dann hin und rede zum Hause Israel. Da öffnete ich meinen Mund und er gab mir jene Rolle zu essen. Dabei sagte er zu mir: Menschensohn, verschlucke diese Schriftrolle, die ich dir gebe, und fülle deinen Leib mit ihr. Da aß ich sie, und sie schmeckte mir im Munde süß wie Honig. Ein ganz wunderbares Wort. Ihr wisst ja, die Propheten haben in Bildern, in Symbolen gewisse Vorgänge gezeigt bekommen, um durch den Geist die Inspiration zu empfangen, worum es geht und was geschehen soll. Ungefähr den gleichen Text finden wir in Offenbarung 10, direkt nach der Erklärung der Botschaft des siebenten Engels, wenn er in die Posaune stoßen und das Geheimnis Gottes zum Abschluss kommen wird oder gekommen ist, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Freudenbotschaft zuverlässig mitgeteilt hat. Offenbarung, Kapitel 10, von Vers 8. Da redete die Stimme, die ich aus dem Himmel vernommen hatte, zum zweiten Mal mit mir und sagte: Gehe hin, nimm das aufgeschlagene Büchlein aus der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Da ging ich zu dem Engel hin und bat ihn, mir das Büchlein zu geben. Wie Honig sein, da nahm ich das Büchlein aus der Hand des Engels und verzehrte es. Und es schmeckte mir im Munde süß wie Honig, doch als ich es verschluckt hatte, wurde es mir bitter im Bauch. Man sagte mir dann: Du musst nochmals über viele Völker und Völkerschaften, Sprachen und Könige weissagen. Ich möchte, dass wir beachten, hier wird nicht von dem Dienst der beiden Propheten gesprochen, die nach Israel kommen werden, um dort 3,5 Jahre in Sackleinen gekleidet zu weissagen und die göttliche Botschaft zu bringen, sondern hier ist davon die Rede, dass noch zu den Völkern, Sprachen, Nationen, zu den Königen der Erde die göttliche Botschaft getragen werden muss. Und chronologisch, durch den Geist Gottes geordnet, entsprechend der Entwicklung in diesen letzten Tagen. Wir haben es oft genug gesagt, das Wort aus Matthäus 24, Vers 14, haben wir bereits so im Griff wie eine Sonntagsschullektion. Hier steht Matthäus 24, 14. Und diese Heilsbotschaft oder dieses Evangelium, nicht ein, sondern dieses Evangelium vom Reich, wird auf dem ganzen Erdkreis allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden, und dann wird das Ende kommen. Ich zeige euch aus der Offenbarung, in welch einem Zusammenhang dieses Wort steht, dass nämlich allen Völkern und Sprachen ein ewig gültiges Evangelium verkündigt werden wird. Offenbarung 14 von Vers 6. Hier werden uns drei Dinge, die direkt in die letzte Phase hineingehören, in der Heiligen Schrift vor Augen geführt. Offenbarung 14 von Vers 6. Dann sah ich einen anderen Engel hoch oben mitten am Himmel fliegen, der den Bewohnern der Erde und allen Völkerschaften und Stämmen und Sprachen, Völkern, eine ewig gültige Heilsbotschaft zuverlässig zu verkündigen hatte. Merkt euch wieder hier den Begriff Völkern und Sprachen. Noch nicht Israel, die letzte Runde, ehe die Gnadenzeit für die Nationen zu Ende geht, muss das ewig gültige Evangelium allen Völkern, Sprachen und Nationen verkündigt werden. Nun wird jemand fragen, ja, da wird aber ein Engel gezeigt, der hoch oben am Himmel fliegt. Wie soll die Sache dann auf Erden stattfinden? Ihr Lieben, hat nicht Johannes alles im Himmel gesehen? Sogar den roten Drachen hat er im Himmel gesehen. Das Weib mit der Sonne überkleidet hat er im Himmel gesehen. Soll ich euch vorlesen? Natürlich. Offenbarung Kapitel 12. Es ist sehr wichtig. Bruder Branham konnte sagen, es ist jemand in der Versammlung, der denkt jetzt so und so. Ich bin kein Prophet, ich kann das nicht sagen. Aber es ist möglich, dass man unter der Verkündigung des wahren Wortes Gottes eigene Gedanken durchbrechen lässt. Und das soll nicht sein. Der Geist Gottes soll in unserer Mitte walten. Geistliches Verständnis soll uns geschenkt werden. Offenbarung 12, Vers 1. Da erschien dann ein großes Zeichen im Himmel. Das Zeichen erschien im Himmel. Ein Weib, das mit der Sonne überkleidet war und so weiter. Auch darüber bin ich froh, dass Bruder Brenham in der Beantwortung The Hebrew Questions Number 1, 2 and 3 Nummer 1, 2 und 3, gerade über Offenbarung 12, einen solch deutlichen Aufschluss gegeben hat und gesagt, das ist die neutestamentliche Gemeinde. Und die zwölf Sterne bedeuten die Lehre der zwölf Apostel. Die neutestamentliche Gemeinde ist gekrönt mit der Lehre der zwölf Apostel. So hat er es gesagt. Die Gemeinde, die im Himmel gesehen wurde, ist ja zunächst auf Erden, ehe sie dann in die Herrlichkeit genommen wird. So ist es auch hier mit Offenbarung 14 und mit all den anderen Dingen. Sie wurde dem Johannes, der ja im Geiste verzückt wurde, ja hinaufgenommen wurde, dort hat er das alles gesehen. Aber der Verlauf dieser Dinge, die Entwicklung dieser Dinge, ihr werdet sehen, ich lese weiter, und dann werdet ihr schon merken, dass es nicht im Himmel geschieht, sondern auf Erden. Ich lese von Vers 7 weiter. Er rief mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn gekommen ist die Stunde seines Gerichts, und betet den an, der den Himmel und die Erde, das Meer und die Wasserquellen geschaffen hat. Jetzt kommt's. Hinter ihm kam ein anderer, zweiter Engel, der rief, gefallen, gefallen ist das große Babylon, das alle Völker vom Glutwein seiner Unzucht hat trinken lassen. Eben, weil alle Völker vom Glutwein dieser Unzucht getrunken haben, muss allen Völkern das wahre, ewig gültige Evangelium verkündigt werden, damit sie aus ihrem religiösen Rausch gerissen und nüchtern werden und ihre Entscheidung für die Wahrheit und damit für den Herrn treffen. Hört jetzt die dritte Botschaft. Noch ein anderer, dritter Engel folgte ihnen nach, der mit lauter Stimme rief: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen an seiner Stirn oder Hand annimmt, der wird gleichfalls vom Zornwein Gottes trinken, der unvermischt im Becher seines Zornes hergestellt ist und wird mit Feuer und Schwefel vor den Augen der heiligen Engel und vor dem Lamm gepeinigt werden. Eine sehr ernste Strafe. Wer weiß in all den anderen Gemeinden, was das Mahlzeichen des Tieres ist? Geht doch mal hin und fragt. Ich bitte euch, macht einmal den Versuch. Fragt in den Gemeinden, wer ist das Tier mit den 7 Köpfen und den 10 Hörnern? Was ist das Mahlzeichen des Tieres? Was ist die Zahl des Tieres? Fragt in den Gemeinden. Und ihr bekommt entweder eine ausweichende Antwort oder ein Kopfschütteln. Aber eine Antwort, verbindlich von Gott aus, werdet ihr nicht bekommen. Als ich jetzt hörte, dass Billy Graham den Papst gerade zum dritten Mal besuchte, hat's mir den Magen auch noch einmal gekrümmt. Ein Mann, der wirklich die Gelegenheit hatte und Bruder Brenham sehr schätzte, aber es kann passieren, dass auch Männer, die vom Herrn gebraucht werden, Ruhm, Popularität, was immer dazu gehört, nicht bereit sind, den schmalen Weg mit dem Herrn zu gehen. Und als man uns in der großen Versammlung in Florida kundtat, den Mann mit Namen nannte aus Texas, Erzkatholik, der Billy Grahams Feldzug mit 23 Millionen Dollar in Los Angeles bezahlt hat, dann kann man sich vorstellen, dass der Weg ja immer wieder dorthin zu führen hat. Ich bin nicht hier, um zu kritisieren, aber ich trage großes Leid darum, dass die Männer sich einen Ruhm und Namen gemacht haben und die Stunde der göttlichen Heimsuchung nicht erkannten. Gott nahm einen einfachen Menschen. Wer da beginnt zu hören, auch wenn er 6 Jahre Englisch hatte in der Schule, der muss neu anfangen, weil es eben ein Englisch unter Niveau ist. Aber die göttliche Botschaft, die dieser einfache Mann brachte, steht über jedem Niveau, das all die klugen und gescheiten Evangelisten je wussten oder bringen können. Dank sei Gott dafür. Amen. Was hat Paulus gesagt? Was der Welt als töricht gilt, das hat Gott erwählt, um die Weisen in ihrer Weisheit zunichte zu machen. Ich werde Gott immer dankbarer, dass er Bruder Brenham gesandt hat. Ihr Lieben, ich gehöre nicht zu denen, die die Begriffe der Prophet im Munde führen. Aber ich gehöre zu denen, die von Herzen glauben und aufgenommen haben, was dieser Mann Gottes im Namen des Herrn verkündigt hat. Und ich möchte diese Verkündigung in Übereinstimmung mit dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift in der jetzt fortschreitenden Entwicklung sehen, beobachten und das Volk Gottes entsprechend informieren. Damals, am 19. März 1962, hat doch jeder begriffen, dass auf Jalta die Welt geteilt wurde, finished. Die Leute gingen nach Hause und damit hatte es sich. Aber dieser Mann hat ein Jahr, knapp ein Jahr nach Errichtung der Mauer, 13. August 1961, dieser Mann sagt am 19. März 62, wieder alles, was irgendjemand denken könnte, wenn der West- und Ostteil, wenn das wieder zusammenkommt, wenn die zusammenkommen, dann ist der Kommunismus erledigt und es geht alles in den Katholizismus über. Habe ich Kommunismus gesagt? Ja, ich hoffe es. Und dann in den Katholizismus über. Was können wir heute sagen? Heute ist vor unseren Augen erfüllt, was der Mann Gottes damals gesagt hat. Ist es so oder nicht? Ich bin dankbar für all die Predigten. Ich sage, wie es ist. Ich habe mich hauptsächlich mit den Predigten befasst, die ich fast in- und auswendig kenne, seit Öffnung der sieben Siegel, seit März 1963. Aber wir sehen, dieser Mann war schon vorher Prophet. Gott hat ihn gebraucht. Und wir haben die Entwicklung bis zu diesem Zeitpunkt doch miterlebt und dürfen jetzt feststellen, dass er schon damals sagte, wenn das mit Berlin geschieht, dann ist es soweit. Nun ist es geschehen. Es ist soweit. Ich weiß nicht, wie viele Monate, Jahre wir haben. Das weiß Gott. Eins ist mir aber sehr klar geworden. Wir sprechen nicht nur von der Endzeit. Wir glauben von Herzen, dass wir am Ende der Endzeit leben. Und wir glauben, dass die politischen und religiösen Dinge ihren Lauf nehmen. Alles wird geheilt. Haben wir jetzt noch gehört, die Politiker sagen, es genügt nicht, dass Westeuropa vereinigt ist. Ein gesamteuropäisches Haus. Moskau hat gerade vor 2 Tagen beantragt, mit am Tisch zu sein, mit zu dieser Gemeinschaft zu gehören. Wo sind wir? Wo befinden wir uns? Und wer nicht glaubt, dass die römische Kirche dahinter steht, wie viele wissen, wie viele Bischöfe der Papst bereits in Rumänien eingesetzt hat, jetzt in den paar Wochen? Überall! Die Sache läuft auf Hochtouren. Und ich sage noch einmal, wer nicht zu ihm kommt, zu denen geht er. Und er macht die ganze Sache. Wer mich kennt, weiß, dass ich den Ausgang der Wahlen in der Deutschen Demokratischen Republik klar vorausgesagt habe. Es bedarf des Kapitals, um die osteuropäischen Länder auf einen gewissen Standard zu bringen, damit sie alle schön mitmachen. Wir haben es gehabt. Ich sage nochmal, dass ich kein Prophet bin. Aber das prophetische Wort habe ich durch die Gnade Gottes erkennen dürfen. Und es ist wirklich ein großer Unterschied, ob irgendjemand sich eigene Gedanken über Gottes Wort macht oder ob der Geist Gottes, der in den Propheten und Aposteln wirksam war, auf uns ruht, um uns all diese Dinge kundzutun. Fassen wir zusammen. Die Endzeit hat Bruder Branham in ihrer Entwicklung gesehen. Und denkt daran, dieser Mann hat damals vorausgesagt, dass Frauen ihr Wahlrecht bekommen werden in den Vereinigten Staaten. Die Frauen haben zum ersten Mal in den USA gewählt, als John F. Kennedy Präsident wurde. Das war das erste Mal, dass die Frauen in den schönen Vereinigten Staaten zur Urne gehen konnten, um ihren Wahlzettel hineinzutun. Auch das hat er damals schon vorausgesagt, dass sie ihren Platz verlassen würden, in die Politik, in alles hineingehen. Und wir sehen es heute auch sehr, sehr deutlich. Teure Schwestern, gibt es einen schöneren Platz für euch als eure Ehemänner zu lieben, eure Kinder zu versorgen, den Tisch schön zu decken, nach dem Rechten im Hause zu sehen, dass der Mann ein wirkliches Zuhause hat. Gäbe es eine schönere Aufgabe für euch, dann hätte sie Gott euch gegeben. Das ist doch der Pol in der Familie, um den sich dann doch alles zu drehen hat. Aber doch nicht eine Frau, die Wahlveranstaltungen macht und die andere, wer weiß wie, betitelt und bearbeitet. Dahin gehören sie ganz gewiss nicht. Bruder Branham hat das alles vorausgesagt. Und wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, dass sich das letzte Bild, das er sah, erfüllt. Wer weiß es? Er sah jemand wie eine Königin, herrlich gekleidet, purpur, auf einem Thron sitzend. Und die Stimme sagte zu ihm, sie sieht schön aus, ist aber grausam in ihrem Herzen. Dann hat er als Fußnote geschrieben, womöglich die römisch-katholische Kirche. Nach außen weiß gekleidet, königlich, fürstlich. Ich habe tatsächlich ein einziges Mal in einem europäischen Land zugeschaut, wie der rote Teppich diesem Mann aus dem Vatikan ausgerollt wurde. Ich habe den Kopf geschüttelt. Die vielen Hubschrauber, die da landeten, Landeverbot und Aufstiegverbot für alle. Alles musste warten, bis die Geschichte vorüber war. Militär war da, alles war da. Ja, ich habe direkt zugeschaut. Ich war im Flughafengebäude. Der rote Teppich, der rollte nur so. Die Soldaten in bester Uniform, die größten Männer, die es in dem Lande gab, die standen dort. Und siehe da, ich gönne es ihm. Seine Zeit kommt noch. Aber ich gönne es nicht all denen, die ein Recht haben, die Wahrheit zu hören. Sie sollen die Wahrheit hören, sollen die göttliche Botschaft vernehmen. Das Halljahr unseres Gottes soll ausgerufen werden. Und auch das sagt Bruder Branham in dieser Predigt, wie jeder Same aufgegangen ist zu der bestimmten Zeit, so ist der Same des Wortes in die Braut hineingesät worden. Und wenn der Spätregen fällt, dann wird dieser göttliche Same, der gesät wurde, aufgehen und Gott wird dieselben Dinge tun, wie er sie am Anfang getan hat. Nahe gekommen ist auch dieser Zeitpunkt. Sorgen wir uns nicht. Gott ist auf dem Thron. Alles verläuft nach seinem Plan. Er kommt nicht zu spät. Zur rechten Zeit wird das Rechte geschehen. Noch einmal den Gedanken, wenn vielleicht jemand unter uns oder andere denken, ja, sollen wir die Einzigen sein? Wir sind nicht die Einzigen. Wir sind aber ein kleiner Überrest, den Gott dazu gebrauchen wollte, um das prophetische Wort, die Botschaft der Endzeit, die Dinge, um die es jetzt geht, nicht in der Schublade zu lassen und zu verschweigen, sondern der Menschheit zugänglich zu machen. Dazu hat Gott uns bestimmt. Das glaube ich von ganzem Herzen. Es findet eine Aussaat statt. Dann, wenn es dem Herrn gefällt, den Spätregen zu geben, wird die Ernte eingebracht werden. Oft genug habe ich es gesagt, ich glaube, dass die Ernte noch draußen steht. Die ist noch nicht eingebracht worden. Wie eben schon gesagt, Gott hat für alles eine Zeit. Er hat Mittel und Wege, um alle Dinge gemäß seinem Willen und Ratschluss folgen zu lassen. Wir treten jetzt in die Endphase der gesamtendzeitlichen Entwicklung ein. sind dem Herrn dankbar dafür, dass wir ihn erkennen durften, den Tag und die Botschaft erkennen durften. Wir sind keine Narren, wir sind bibelgläubige Christen. Amen. Und wenn wir auch das glauben, was Gott in unserer Zeit getan hat, damit bestätigen wir nur, dass wir geistlich nicht stehen geblieben sind, sondern uns von Gott weiterführen lassen. Und im Übrigen nimmt niemand Anstoß, wenn die Lutheraner von Luther reden, wenn von Zwingli, von Calvin, Schwenkfeld und vielen anderen, Wycliffe und Huss und allen gesprochen wird, daran stört sich kein Mensch. Das ist alles richtig. Die vielen Bücher und Beschreibungen über diese Männer, das ist alles in Ordnung. Wenn aber unser einer einen Satz von Bruder Brenham sagt, dann scheint es, als seien die Leute vom Skorpion gestochen worden. Sie fahren hoch und sagen, hört auf, hört auf. Warum sagen sie es nicht bei all den anderen? William Branham war ein Mann von Gott gesandt, mit der göttlichen Botschaft an das Volk Gottes für diese Zeit. Ich schätze mich glücklich und danke dem Herrn, meinem Gott, der mir das Vorrecht gab, diesen Mann 10 Jahre zu kennen, mit ihm zusammen zu sein, das Wort aus seinem Munde zu hören, ihn zu umarmen, zu drücken und zu küssen, mit ihm im gleichen Auto zu fahren und am gleichen Tisch zu essen. Aber das ist nicht alles, sondern erkannt zu haben, wer dieser Mann ist, nämlich der von Gott verheißene Prophet, der kommen sollte, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Ihr könnt alle Pfingstleute und viele andere fragen. Sie werden euch bestätigen mit eigenen Worten, dass eben dieser Mann der größte Mann Gottes war seit den Tagen der Apostel. Fragt sie alle, sie werden es euch sagen. Ich erinnere mich des Jahres 1949 in Hamburg auf der Bachstraße. Ein Schweizer Amerikaner namens Richard Ruff, Bruder Elsner kennt ihn noch, wir waren mit ihm zusammen im Hilton Hotel, und der Amerikaner Hall Herman, der dabei war als Fotograf, als die Bomben über Hiroshima und Nagasaki geworfen worden sind, die 2 Atombomben. Er war als US-Fotograf dabei. Und dieser Mann kam zurück und Bruder Brennan predigte an der Westküste und er wurde gläubig. Diese beiden Brüder kamen 1949 nach Hamburg und haben schon damals den Namen William Branham erwähnt und gesagt, dass Gott einen Mann erweckt hat, durch den dieselben Dinge geschehen, wie sie im Dienste Jesu Christi geschahen. Wir haben alle geglaubt, sind gesegnet worden, und später habe ich erfahren, wie es geistlich um die Leute steht. Aber Gott kann manchmal auch solche gebrauchen, die dann nicht weitergehen. Sie erfüllen einen einzigen Zweck und dann hat es sich getan und sie dürfen sich verabschieden. Ich bin Gott sehr dankbar, ob er Leute zu einem oder zu einem großen Zweck und oft gebraucht, ist seine Sache. In jedem Fall dürfen wir einmütig bezeugen, wir folgen keinem Menschen und wir verherrlichen keinen Menschen. Wir folgen dem Herrn Jesus Christus, der unser Erlöser geworden ist. Aber wir haben die Knechte und Propheten, die Gott sandte, im Namen des Herrn aufgenommen. Und der Herr hat verheißen, wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten bekommen. Und der wird ganz schön sein. Der Lohn eines Propheten wird ganz schön sein. Manche haben ein wenig Angst. Sie haben ja für den Herrn noch nicht viel getan. Und wenn dann von der Belohnung geschrieben steht, bekommen sie ein wenig Angst und denken bei sich, mein Herr, ja, wofür willst du mich denn belohnen? Ich habe hier noch gar nichts für dich getan. Ein Lohn ist uns allen gleichermaßen sicher. Wir haben den Mann Gottes, den prophetischen Dienst, wir haben Bruder Brennen als einen Mann von Gott gesandt aufgenommen. Wir erkennen an, dass Gott durch ihn geredet hat. Ich wüsste doch all die Dinge nicht, die ich heute weiß, wenn es diesen Mann nicht gegeben hätte. Dank sei Gott für all diese Männer, die er früh und spät gesandt hat. Wie schön, dass der Herr auch an uns gedacht hat am Ende der Gnadenzeit. Am Anfang konnten die Brüder sagen, dieser Paulus, das ist ein Mann, dem göttliche Autorität zuteil wurde. Der Herr hat ihn berufen, er ist ihm erschienen. Das, was er predigt, ist verbindlich vor Gott. Dasselbe können wir heute sagen. Denn dieser Mann Gottes hat dasselbe Evangelium gepredigt, wie es Paulus gepredigt hat. Und wir durften zum Glauben kommen an unseren Herrn Jesus Christus und zum Glauben an das ganze Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes, das wir gehört, aufgenommen und geglaubt haben, ist uns zu einer göttlichen Offenbarung geworden. Dank sei dem Herrn, unserem Gott, für diese Gnade und Liebe, die er uns zuteil werden ließ. Gott segne uns alle gemeinsam aus dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn danken. Treuer Gott, ich kann nicht weiter reden. Ich kann nur noch anbeten, dir Dank sagen für diese Stunde, für diesen Tag, insgesamt für den Tag des Heils, für die Zeit, in der wir leben, für den Botschafter, ohne den es keine Botschaft gegeben hätte. Das Wort stünde zwar geschrieben, wäre aber nicht aufgeleuchtet ohne Offenbarung. Geliebter Herr, durch Offenbarung leuchtet uns nun das prophetische Wort wie ein helles Licht an dunklem Ort. Wir preisen dich und wir danken dir dafür. Du sagtest, wandelt in dem Licht, solange ihr das Licht habt. Wirket, solange es Tag ist, denn es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Geliebter Herr, wir sehen all die anderen Dinge, wie weit sie in ihrer Entwicklung fortgeschritten sind und haben den Eindruck, dass wir hinterher hinken. Darüber sind wir betrübt, sehr betrübt. Wir möchten in Sackleinen gekleidet und in Asche Buße tun vor dir, wenn wir dir nicht dienlich, sondern ein Hindernis waren. Und genauso bitten wir dich darum, Herr, da wir uns selber nicht helfen können und die Umstände nicht ändern, in denen wir uns befinden, die uns manchmal gefangen halten und stumm werden lassen. Nimm uns aus allen Umständen heraus. Stell uns auf höheren Grund und gib uns göttliche Vollmacht und Befehlsgewalt, deinen Auftrag auszuführen bis an die Enden der Erde. Du bist der allmächtige Gott. Dir glauben und dir vertrauen wir. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, als auch auf Erden. Herr, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gemeinsam preisen wir dich und geben dir die Ehre. Du hast schon Könige von ihren Thronen gestürzt. Wie in Lukas 2 geschrieben steht, du wirst noch manche politische Figur vom Throne stürzen, wirst die Gefängnisse öffnen und das Jahr der Befreiung, der Loslösung verkünden lassen. Geliebter Herr, wir preisen dich und danken dir dafür. Wir erwarten, dass die Salbung über uns kommt, nicht um mit alten Zungen in neuen Zungen zu reden, sondern schenk uns ein neues Herz, neues Leben, einen neuen Geist. Herr, mach alles neu und lass die Salbung auf uns ruhen, wie sie auf die Rute, dass wir als dein Mund hier auf Erden in deinem Namen an deiner Stadt Worte des Himmels, Worte Gottes auf Erden verkünden, indem wir sagen können, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Geliebter Herr, gemeinsam danken wir dir für den Dienst Bruder Branhams, deines Knechtes und Propheten. Wir danken dir für das geoffenbarte Wort. Wir danken dir für alle Erleuchtung und Hineinführung. Wahrlich, du hast unsere Augen gesalbt, dass wir sehen dürfen. Wir danken dir für alles, für Golgatha, für die Erlösung durch das teure Blut des Lammes, für die Versöhnung mit Gott und miteinander, für das volle Heil, ja für die Gnade und Barmherzigkeit unseres Gottes, die uns wirklich zuteil wurden. Herr, erhebe du selbst dein Angesicht über uns und gib uns deinen Frieden und deinen Segen. Statte uns aus als Botschafter an Christi Stadt mit göttlicher Vollmacht, die göttliche Botschaft zu tragen, um dich gebührend zu repräsentieren. Herr, allmächtiger Gott, segne in ganz Europa, segne in der ganzen Welt. Lass sichtbar werden, dass dein Wille nicht nur politisch und religiös geschieht, sondern in der Gemeinde des lebendigen Gottes geschieht. Herr, wir stellen uns zu deiner Verfügung und danken dir auch für diesen Gottesdienst. Segne mit uns alle, die heute nicht hier sein konnten. Segne in allen Ländern, Sprachen und Nationen, all unsere Brüder und all unsere Schwestern. Wir danken dir dafür, dass du es tust. In Jesu Namen. Amen.